Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast. Heute sprechen Manuel Tönz, Director of Client Strategy EMEA bei Bloomreach und Digitalpionier Thorsten Schwarz unter anderem darüber, ob sich Google Ads oder Facebook Ads mehr lohnen und wie sich Unternehmen auf den Paradigmenwechsel durch das Ende der Third-Party-Cookies vorbereiten können. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich heute, Manuel Tönz hier bei mir zu haben in diesem Podcast. Er ist Director of Client Strategy bei Bloomreach. Hallo Manuel.
Servus Thorsten, schön da zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Ja, macht mir einen Riesenspaß, dir jetzt ein paar Fragen zu stellen. Ich fange mal mit der einfachsten an, nämlich wie bist du persönlich eigentlich zum digitalen Marketing gekommen und wenn ja, wann?
Ja, da ist, ich habe die Frage natürlich erwartet und habe dann mal kurz ein bisschen nachgedacht. Und eigentlich ist das war das im Jahr 2003, also ist es schon 20 Jahre her. Damals habe ich in der Schweiz meine Informatikerlehre abgeschlossen und habe als Teil der Informatikerlehre habe ich ein E-Mail-Marketing-Tool in Java geschrieben. Also ich bin ja gelernter Informatiker. Ja, ich war dann leider nicht gescheit genug, um daraus dann auch gleich ein Business zu machen und das Ding dann für Milliarden irgendwo hin zu verkaufen. Aber im Endeffekt war so meine erste Berührung, weil ich habe für ein Tourismusunternehmen, ein sehr großes Tourismusunternehmen in der Schweiz, habe ich gearbeitet und da ging es eben darum, dass man mal ein E-Mail-Marketing-Tool, das war sehr simpel, da wird ich auch eine Datenbank abgefragt mit Name, Vorname, Nachname und dann ein bisschen personalisiert eben, damit man dann sagen kann, hallo Thorsten, hallo Manuel. Also das heißt, das war im Jahr 2003, habe ich tatsächlich mal ein E-Mail-Marketing-Tool selber entwickelt. Also bin schon stolze 20 Jahre in diesem Bereich tätig.
Klasse, lange Geschichte. Und wie bist du jetzt zu Bloomreach gekommen?
Das ist dann in den letzten 10 Jahren geschuldet irgendwo. Vor 10 Jahren habe ich bei einem Unternehmen, das kennen vielleicht einige Zuhörer noch, das Unternehmen Hybris gearbeitet, das dann ja 2013 an die SAP gegangen ist. Und ich sage mal so, die Bloomreach, ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei Bloomreach, das sind einige ehemaligen, wir haben uns ja Hybriden genannt, also einige ehemalige Hybris-Mitarbeiter, also zum Beispiel unser Chief Strategy Officer ist auch ein ehemaliger Hybris-CSO. Ja. Und dadurch, man hat natürlich noch seine Netzwerke, bin ich dann eigentlich zu Bloomreach gekommen.
Das klingt spannend. Und damit, das heißt, einen ganz klaren E-Commerce-Hintergrund auch. Und damit kommt jetzt nämlich meine Frage, was genau macht Bloomreach ganz genau? Oder sogar noch ein bisschen konkreter, was versteht ihr eigentlich unter einer Commerce Experience Cloud?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da gibt's natürlich auch eben nochmal vor 10 Jahren habe ich ja schon bei einem E-Commerce-Unternehmen, das wirklich diese klassischen, ich nenne es jetzt mal noch nicht despektierlich gemeint, aber damals war es also diese monolithischen E-Commerce-Plattformen gebaut haben, wo wirklich alles so aus einem Guss gekommen ist. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark hier so in diese Komposibilität reingebracht. Also sprich eben Stichwort Mach Alliance, also Microservice, API First, Cloud und Headless. Und genau da verstehen wir uns. Also das heißt, wenn man sich heutzutage auch von den unterschiedlichen Gartners und Foresters diese Architekturen anschauen, dann sehen wir auch, dass es ganz klar eine Unterscheidung zwischen dem Core Commerce geht, also sprich dieses ganze Thema Warenkorb, Zahlung etc. pp. Und dann obendrauf eigentlich diese ganze Experience-Schicht. Also dass man das auch wirklich voneinander trennt und dann auch miteinander zusammenfügt. Und genau da setzen wir eigentlich an, mit dem, was sogar der gewähnt hast, Commerce Experience Cloud. Das heißt eigentlich, wir nennen das von Campaign to Conversion. Alles, was eigentlich passiert von der ersten Interaktion mit dem Kunden bis zu dem Punkt, wo der Kunde, die Kundin etwas in den Warenkorb legt, können wir eigentlich personalisieren, kurieren und den Kunden eigentlich darstellen.
Fangen wir gerade mit dem Ende an, was du gerade angesprochen hast. Das Ende ist ja dann, dass ich im E-Commerce-System bin. Da habt ihr auch Eingriff oder Zugriff drauf. Das heißt jetzt, der letzte Schritt ist ja, dass ich bezahlen muss irgendwo und das ist auch ein ganz entscheidender. Und selbst bei solchen Sachen seid ihr mit involviert?
Also nein, eigentlich nicht mehr. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also der Handoff von unserer Seite her ist der Moment, wo der Kunde, die Kundin etwas in den Warenkorb legt. Weil ab dem Moment übernimmt ja eigentlich klassisch das E-Commerce-System, wo man dann in den Checkout reingeht, wo man dann die Zahlung abwickelt, also die ganzen Zahlungsintegrationen hat. Das heißt, wir sind eigentlich bis zu dem Punkt da, der Kunde kommt auf die Seite, die ganze Seite ist personalisiert für den Kunden, für die Kundin. Es werden die richtigen Produkte vorgeschlagen. Wenn der Kunde, die Kundin etwas sucht, werden die richtigen Produkte angezeigt. Und dann, wenn dann der Kunde, die Kundin überzeugt ist, wird das in den Warenkorb gelegt und dann übernimmt eigentlich das Downstream-E-Commerce-System.
Okay, gut. Das ist jetzt ganz unten am Ende. Also das Ziel ist sozusagen, dass ich etwas in den Warenkorb lege. Und wo fangt ihr ganz oben an im Funnel? Das heißt also, wo seid ihr aktiv, wenn es darum geht, mich als noch gar nicht Kunde, als völliger unbekannter Neukunde, was auch immer, anzusprechen? Wo seid ihr ganz am Anfang schon mit dabei? Denn ihr seid ja mehr als nur ein E-Mail-Tool, was ich erst dann einsetze, wenn ich die E-Mail-Adressen bereits habe.
Genau richtig. Also das E-Mail ist ja immer so ein typisches Beispiel. Da brauche ich ja die E-Mail-Adresse des Kunden sonst oder der Kunde, sonst kann ich sie nicht erreichen. Das heißt, wir sind nochmal, diese Commerce Experience Cloud ist eigentlich in drei Pillars aufgeteilt. Der letzte Pillar ist eigentlich dieses Discovery, das habe ich gerade ein bisschen erwähnt, dieses Thema Suche und Merchandising, also sprich, dass ich die 10.000 und 100.000 von Produkten auch richtig suchen kann und anzeigen kann. Dann haben wir in der Mitte ein Headless Content Management System. Das ist also sprich da, wo du dann das ganze Frontend auch entsprechend herstellen kannst. Natürlich komplett headless. Und dann am Anfang, und das ist eigentlich zu deiner Frage, Thorsten, am Anfang des Prozesses haben wir eine komplette Customer Data Platform und Marketing Automation Tool. Also sprich, wo es auch darum geht, also das ist natürlich auch klassisch Performance Marketing, wo wir auch wirklich dieses ganze Thema Kunde kommt, das erste Kunde, Kundin kommt auf unsere Seite. Wir fangen an, die Daten zu sammeln, fangen an, die First-Party, Zero-Party-Daten anzuspeichern und können dann natürlich diesen ganzen, ich nenne mal dieses ganze Regelwerk, dieses Uhrwerk langsam zum Laufen zu bekommen, dass ich basierend auf den Daten Segmente bilden kann, dann entsprechend Marketing Automation entsprechend anschieben kann, sei es eben Kunde hat irgendeine Aktion durchgeführt. Also sprich, wir können wirklich ganz am Anfang des Funnels, also sei das eben auch dann mit Social Media Campaigns, mit Google Ads und so weiter, können wir eigentlich dich zum ersten Mal ansprechen und ab dem Zeitpunkt können wir dann die ganzen Informationen aufzeigen.
Genau.
Daraus dann entsprechend.
Und das heißt, dass ich ganz am Anfang, wo ich meine Kampagnen plane, aus eurem System heraus sowohl die verschiedenen Social Media Portale definieren kann, als auch eben die verschiedenen Channels bei Google, als auch vielleicht auch noch bei Amazon oder insgesamt muss man das große Thema auch sehen. Es gibt ja auch andere Händler, wo ich direkt werben kann. Das kann ich alles aus eurem System heraus machen, oder habt ihr das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Also wir haben natürlich sehr viele Standardintegrationen. Man muss aber immer dann unterscheiden zwischen, ist es ein Inbound oder ein Outbound? Also sprich, ich kann natürlich auch irgendwie unterschiedliche Pixels platzieren, dass ich auch dann erfahre, was macht der Kunde, die Kundin? Also sprich, diese ganzen Datensammlung. Aber genauso kann ich es auch aktivieren. Also sprich, du hast es gerade eben gesagt, unterschiedliche sozialen Medien, wo wir auch Standardintegratoren darin haben. Aber auch, und das machen wir dann über Webhooks, wir können genauso auch jedes externe System, das jetzt nicht standardmäßig mit uns integriert ist. Also bestes Beispiel ist, der Kunde hat irgendein CRM-System und möchte, falls ein Kunde oder eine Kundin unzufrieden ist aufgrund des NPS, möchten sie einen Call, also einen Outbound-Call aufsetzen, dann können wir das natürlich genauso auch in ein externes CRM reinschieben. Das machen wir dann über Webhooks.
Okay, da kommen wir gleich dahin, aber ich bin jetzt auch ganz am Anfang. Ich bin ganz am Anfang, das heißt also, dass ihr mir helft mit euren Erkenntnissen, was schiebt denn derjenige dann wirklich in den Warenkorb rein oder nicht, mir schon ganz am Anfang helft und sagt, also lieber Thorsten, nach unseren ersten, wir haben ein paar Tests gefahren und ich glaube, Facebook ist zwar schön, bringt dir ganz, ganz viele Kunden, also ganz viele Interessenten, aber ganz ehrlich, ganz am Ende versagen die dann, nämlich wenn es darum geht, auch Geld zu bezahlen für die Ware. Das heißt, interessiert sind die zwar, aber nicht so wahnsinnig zahlungsaktiv. Solche Zusammenhänge kann ich bei euch auch erkennen und dann eben relativ schnell auch umsetzen, die Erkenntnisse. Verstehe ich das richtig?
Genau richtig. Also das, da muss man zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, also ich kann einfach präskriptiv im Endeffekt die Daten segmentieren, wenn ich die Daten schon habe. Kann allerdings das, was ich ja noch nicht weiß, wir haben auch, also das kann man entweder direkt bei uns im Tool machen oder dann auch mit einem externen Tool, dass man entsprechend die Daten, die ich nicht habe, auch über Algorithmen, also über Machine Learning auch erweitern. Also sprich wirklich klassische, also gerade im Marketing kann man ja doch relativ viel immer noch mit einer klassischen Regression dann doch auch entsprechend erweitern. Das können wir bereits im System. Wenn es komplexer wird, können wir auch an jedes Python oder R die ganzen Informationen dann rausschieben und dann die Erkenntnisse wieder in unser CDP
mit. Okay, so jetzt werden wir mal konkret. Das heißt also, ihr könnt sozusagen Retail-Media ein bisschen sehen, ja, probieren wir mal aus. Nehmen wir mal, ich will eine Bohrmaschine verkaufen, ja, oder ich hab Bohrmaschinen im Angebot und ihr helft mir jetzt dabei, meine Bohrmaschinen zu verkaufen. Das heißt, die Leute sollen hinterher in meinen Online-Shop kommen und welche reinlegen in den Warenkorb und oder auch andere Geräte, ist egal, aber so dieser Heimwerkerbereich, Handwerker zum Teil auch vielleicht. Und da helft ihr mir also und sagt, okay, was ist denn jetzt deine konkrete Erfahrung? Retail Media wird ja sehr viel drüber gesprochen. Es wird auch viel drüber gesprochen über Social Commerce. Jetzt mal ganz ehrlich, was empfiehlst du mir denn? Also soll ich ganz klassisch über Google gehen? Soll ich ganz modern mal versuchen mit Social Media beziehungsweise Social Selling reinzugehen? Was sind denn so bisher eure Erfahrungen? Du darfst gerne auch in eine andere Branche wechseln, wenn du sagst, über die will ich jetzt nicht. Also wir können auch gerne in reinen Consumer-Bereich gehen, in Low-End, also preiswerte Fast-Moving Consumer Goods. Aber ich denke, dieser Bereich hier bei einer Bohrmaschine, guckt man ja schon, es gibt eine gewisse Customer Journey vielleicht. Ich kaufe sie nicht sofort, sondern überlege noch ein bisschen hin und her.
Die Customer Journey ist natürlich da, also da gibt es so viele Sachen zu beachten. Also ich habe als kleines Nebenhobby, Nebenprojekt teilweise einen Freund von mir, der ein Hotel hat, ein bisschen im Bereich digitales Marketing, und dann sind natürlich genau solche Sachen, muss man sich dann auch mal überlegen, weil welche soziale Medien, zum Beispiel das Hotel von meinem Freund, das ist jetzt eher bei der älteren Generation, der hat jetzt nicht 18 bis 25-Jährige als Gäste. Das heißt, wenn man dann da zum Beispiel da mal den Marketingmix sich überlegt, welches soziale Medium möchte ich ansprechen, ist vielleicht TikTok jetzt nicht gerade auf Platz Nummer 1. Ist dann doch noch eher klassisch Facebook, wenn man von der 55 Jahre plus Generation spricht. Also natürlich auch da geht es darum, also ich habe diese Entscheidung habe ich jetzt persönlich getroffen, weil wir das einfach gesehen haben auf Basis der Daten, aber genau da geht es eigentlich rein. Oder sehe ich, wie ist der Response, wie ist mein Return on Ad Spend von Google, von Facebook oder wem auch immer. Das ist mal der erste Punkt. Das zweite, was man allerdings nicht unterschätzen sollte, ist ja wirklich, dass ich ja versuchen sollte, von der ersten Interaktion des Kunden bis zu diesem magischen Moment, wo er etwas in den Warenkorb legt, das wirklich komplett zu personalisieren. Und ein Beispiel ist immer, ich habe jetzt ein wunderschönes Ad von einer wunderschönen Bohrmaschine, die dich jetzt gerade interessiert, Thorsten, und du klickst drauf und da fängt das Mama schon an. Dann kommt man auf irgendeine generische Seite, wo diese Bohrmaschine, die ich gerade auf Facebook gesehen habe, gar nicht erkennbar ist. Das heißt, ich muss dann noch einmal nach diesem Produkt suchen. Das heißt, diese Durchgängigkeit muss ich erhalten, das heißt von der Ad bis auf die Webseite und dann auch für die Suche. Und dann kommen wir genau zum letzten Punkt, die Suche. Das ist etwas, was viele, und der Bohrmaschine ist wahrscheinlich ein sehr klassisches, sehr gutes Beispiel. Wenn jetzt du auf die Webseite von diesem Do-it-yourself-Händler gehst, ich oder ein Freund von uns, und wir suchen nach Bohrmaschine, haben wir ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche, Verwendungszwecke dafür. Ich bin jetzt eher kein Heimwerker, ich brauche einfach so ein einfaches Ding. Mein Freund vielleicht, der ist ein Handwerker, der wirklich diese High-End-Produkte braucht. Und dann sollte es ja, wenn ich diese ganze Journey habe, sollte das ja auch mit reinspielen, dass wenn ich dann nach einer Bohrmaschine suche, ich ganz andere Produkte angezeigt bekomme. Natürlich auch Bohrmaschinen, aber vielleicht eher die günstigen Produkte. Wenn du, Thorsten, du kennst dich mit Heimwerkertum wahrscheinlich gut aus, du bekommst eher die High-End-Produkte, weil du möchtest da wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, dass dieses Produkt auch hält. Also ich muss diese Personalisierung halt wirklich durchgängig bis zu dem Zeitpunkt auch, wo der Kunde auf das Produkt kommt, entsprechend denken.
Okay, gut. Trotzdem, und das ist jetzt die letzte Frage zum Beginn des Funnels, die Frage, bleiben wir aber bei den Hotels. Also Facebook, klar, ist besser als TikTok bei dieser Altersgruppe, gar keine Frage. Wie läuft's jetzt mit Google und kriege ich solche Ergebnisse dann in eurem System abgebildet? Also ich sage, auf der einen Seite mache ich Social Media mit Fokus Facebook von mir aus, auf der anderen Seite will ich auch noch klassisch über Google, also ich rede jetzt von Google AdSense, also Google Ads, ganz klassische Google Ads, nicht unbedingt jetzt im Suchbereich, ja, also nicht SEA-Bereich. Solche Dinge sind dann auch bei euch drin.
Genau, richtig. Also diese Integration eben zum Beispiel in ein Google Ad ist natürlich auch, Google Ad ist jetzt natürlich klassisch auch etwas, was ich dann für Retargeting verwenden könnte, weil wenn du jetzt gerade das Beispiel Hotel genommen hast, die Entscheidung, welches Hotel du gehst, ist ja normalerweise eine längere, vor allem wenn du privat Urlaub machst. Das heißt, du gehst nicht auf eine Seite und machst einen Impulskauf, sondern man tut sich das eher länger überlegen. Und dann ist natürlich gerade Retargeting natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt
des Ganzen. Jetzt auch nochmal, auch auf Retargeting komme ich gleich nochmal zurück. Also jetzt konkret die Frage, war es Facebook oder war es Google? Wer bringt deinem Freund mehr Buchungen oder Interessenten? Google oder Facebook?
Also derzeit ist es interessanterweise Facebook.
Okay, so. Haben wir also Facebook. Jetzt gehst du ins Retargeting. Gehst du dann auch in Google? Ich meine, ich kann ja auch jemanden, den ich über Facebook angesprochen habe, Retargeting doch breit streuen, oder? Was ist eure Erfahrung?
Und das ist ja auch die Frage, wann soll ich überhaupt das Retargeting beginnen? Also, und die zweite Frage ist, wann sollte ich es aufhören? Das ist ja das, was viele immer wieder vergessen. Also, ich glaube, wir alle kennen das, dass wir zwar die Bohrmaschine schon gekauft haben, aber immer noch 5 Wochen später eben noch die Bohrmaschine angezeigt bekommen. Also, das ist genau diese zwei. Also, ich sage immer, wenn du eine Software kaufst, muss es mindestens eine von drei Fragen beantworten, mehr Geld machen, Geld sparen oder nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Und genau damit können wir eigentlich genau diese eine, mindestens zwei davon beantworten, nämlich du kannst Geld machen, indem du besser auf Facebook auch targeten kannst, auch, und da kommen wir vielleicht später dazu, gerade auch wenn ich dann First- und Zero-Party-Data dann auch noch mit reinnehme, weil ich dann eine viel bessere Return on Ad Spend erreichen kann. Und das zweite ist, wenn der Kunde oder die Kundin dann mal gekauft hat, wäre es vielleicht auch sinnvoll, diese Kundin mal wieder aus dieser Retargeting-Liste rauszunehmen, weil ich gebe ja jedes Mal Geld aus dafür, dass das jemandem angezeigt wird, dafür, dass vielleicht diese Kundin oder dieser Kunde das tatsächlich schon gekauft hat.
Genau. So. Jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt. Früher, in der guten alten Zeit, vor ein paar Jahren, war alles schön. Da hatten wir die Third-Party-Cookies. Und konnten wunderbar damit arbeiten. Die gibt's immer noch, gar keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn man ein iPhone hat, kann man die vergessen. Das heißt also, wir müssen uns langsam nach Alternativen umsehen. Wie geht ihr an das Problem ran? Habt ihr eine Pauschallösung? Noch geht's ja über Google, aber auch nicht mehr lange.
Genau, also da mit dem Thema habe ich mich letztes Jahr sehr, 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 sehr stark beschäftigt. Und eines davon, dass wir, also ein Thema, wir haben da auch einige Statistiken, zum Beispiel, wir haben jetzt mal mit einem Kunden zusammen eine Analyse gemacht und wir sehen heutzutage schon bei diesem Kunden, dass die mehr als 60% der Kunden, die auf ihre Webseite kommen, können sie mit Third-Party-Cookies nicht mehr tracken. Weil einfach eben Safari hat Third-Party-Cookie-Support abgeschalten, Google Chrome als einer der wenigen hat es noch. Aber trotzdem, man sieht dann doch sehr schnell auch in Europa, viele haben iPhones, viele nutzen halt Safari als primären Browser. Das heißt, das fällt einfach nur mal weg. Das heißt, wie du gesagt hast, gute alte Zeit, man konnte sich auf die Third-Party-Cookies verlassen, konnte das mir in dem Fall leihen, wenn man das ein bisschen so sagen will. Und jetzt habe ich plötzlich einen Paradigmenwechsel und muss selber für die Daten auch entsprechend aufkommen. Und da kann ich nur eines sagen, natürlich gibt es das Silver Bullet gibt es nicht, aber es gibt eine Technologie, mit der man unterschiedliche Strategien implementieren kann. Also sei das eben jetzt von der Datenseite, dass ich eher auf Server-Side-Cookies gehe, sei das auf der Compliance-Seite, dass ich schaue, dass ich den Kunden transparent zeige, was für Informationen speichere ich. Und dann aber auch, also wir haben gerade vorher vom E-Commerce, zum Beispiel von Zahlung gesprochen, dass ich diese Momente, wenn ein Kunde zum Beispiel warten muss, während dem die Mastercard zum Beispiel die Zahlung genehmigt und so weiter, dass ich dann das nutze, um zu fragen, hey Thorsten, was für ein anderes Baugerät wäre denn da interessant für dich als nächstes? Hast du eine Bohrmaschine gekauft? Wie wäre es mit einem Zementwischer? Ah, willst du gerade ein Haus bauen? Wie auch immer. Also das heißt, dass ich so dann diese Momente nutze, um mehr Zero-Party-Daten meiner Kunden zu generieren. Also noch einmal, es gibt kein Silver Bullet dafür, aber es gibt Technologie gemeinsam mit Strategien, die es mir ermöglichen, da dann entsprechend diese Ziele weiterhin zu erreichen.
Okay, in dem Moment, wo ich wirklich in der direkten Interaktion mit diesem Kunden während einer Session bin, denn auch bei den First-Party-Daten ist es ja nicht mehr so ganz einfach. Es gibt ja immer mehr Menschen, die auch wirklich ablehnen. Und wenn ich konform zur DSGVO eben den Cookie-Banner setze, dann ist die Ablehnequote ja doch relativ hoch. Hast du irgendwelche Zahlen, sagen wir mal, zwischen verschiedenen Brands auch oder zwischen Brands und Retailern, wie hoch ist die Ablehnquote bei den First-Party-Cookies oder umgekehrt, wie viele akzeptieren die First-Party-Cookies?
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, eine direkte Statistik dazu habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir bisher.
Aber es sieht auch nicht mehr so rosig aus und die guten Zeiten sind auch da vorbei, weil Menschen extrem kritisch sind, was Fremddaten angeht und was Datensammeln eben angeht. Okay.
Aber das ist ja dann im Endeffekt, oder wenn du heutzutage auf unterschiedliche Seiten gehst, im Endeffekt bezahlen ja die Brands schon ein bisschen dafür, dass du das überhaupt annimmst. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel von irgendwelchen Zeitschriften oder Zeitungen, wenn du da reinkommst und du lehnst die Cookies ab, dann hast du automatisch keinen Zugriff auf irgendwelche Inhalte dort. Sondern du bekommst dann, wenn du es annimmst, kannst du zum Beispiel 10 Artikel gratis anschauen oder dass du ein Abo kaufen musst. Also es wird im Endeffekt, kriegt man einen gewissen Incentive dafür, das entsprechend anzunehmen. Und ich glaube, da werden wir auch irgendwann mehr und mehr hinkommen. Also das eine ist natürlich dieses metaphysische Ebene. Ich gebe dem Kunden oder der Kundin Value dafür, dass sie eben auch die Daten mit uns teilen. Ja, aber genau. Die nächste Ebene, und die funktioniert halt immer noch relativ gut, ich bezahle indirekt Kunden dafür, dass sie uns die Daten auch zur Verfügung stellen.
Ja, ich denke, in die Richtung muss es gehen und es muss in Richtung Transparenz gehen, dass ich das auch bewusst mache. So, und jetzt haben wir die Daten, wir haben die E-Mail-Adresse, wir haben die Kontaktdaten. Jetzt interessiert mich natürlich gerade beim Thema Personalisierung, was tut ihr noch, um anschließend den Kontakt zu halten? Also ich habe gekauft, ich bin Kunde, und welche Möglichkeiten gibt es jetzt in der Folge, mich noch anzusprechen oder mich ein bisschen schlauer anzusprechen? Denn das Thema Personalisierung ist ja bei euch auch ein Thema.
Genau. Also sprich eben nochmal, das eine ist immer diese Journey zum ersten Kauf, also sprich, wo ich dann nochmal entsprechend einen Kauf gemacht habe, wo dann auch ich von einem potenziellen Kunden zum Kunden worden bin. Und dann geht es natürlich darum, entsprechend Kunden anzusprechen mit Produkten, die auch interessant sind für Kunden. Und das ist ja genau das Schöne, dass wir das in einem System miteinander vereinen können. Das heißt, die Systeme, also wir nennen das immer so, wenn du dir jetzt mal eine ganz klassische Webseite anschaust, wenn du dir das mal überlegst, wie viele Bereiche du dort personalisieren musst, von der Suche über strategische Banner, über produktzentrische zu kundenzentrischen Recommendations, dann hast du irgendwelche Artikel, eben noch einmal zu deinem Beispiel vom Baugewerbe. Es gibt natürlich unterschiedliche Artikel von der Gartengestaltung bis hin dann entsprechend zum, wie baue ich ein Haus. Und genau da sollte ich ja ansetzen. Das heißt, dass all meine Inhalte irgendwo zentral sind und ich dann auch entsprechend den Kunden nur die Inhalte auch ausspiele, die für diesen Kunden, für diese Kunden interessant sind. Wenn ich weiß, das ist ein Heimwerker und kein Gärtner, dann werde ich auch einen Teufel tun, ihm Garteninhalte entsprechend darzustellen oder Gartenprodukte vorzuschlagen. Das heißt, genau diese Kombination, wenn wir das aus einem Guss haben, aber das wirklich aus einem Guss ermöglichen, können wir das wirklich von der Ansprache, dass wir wissen genau, welche E-Mails mit welchen Produkten wir den Kunden schicken, bis hin zu eben noch einmal zu der Suche. Wenn der Kunde, die Kundin reinkommt und nach, keine Ahnung, Bohrmaschine sucht, dann werde ich auch die richtigen Produkte dann diesem Kunden und dieser Kundin anzeigen können.
Du hast jetzt zwei verschiedene Themen angesprochen. Das eine ist das Thema Content Marketing. Das heißt also, ihr versucht, Unternehmen dahin zu bringen, dass sie wirklich auch Mehrwert-Content haben und nicht nur die Produkte und Produktbeschreibung, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben die Auswahl der Produkte selbst, die intelligente Auswahl. Was ist da deine Erfahrung? Was ist das Verhältnis von inhaltlichem Content und Produkten? Wie gehen Unternehmen da vor? Was empfehlt ihr?
Naja, die Problematik da beim Content-Marketing sehe ich vor allem, dass selbst riesige Unternehmen, und ich war vor zwei Wochen bei Zufall gerade bei einem Unternehmen, das Bohrmaschinen verkauft in England, und habe über diese Themen gesprochen. Und die haben gesagt, natürlich würden es gerne personalisieren, aber jetzt kommt ein Problem. Man muss ja dafür auch die Creatives erstellen. Man muss ja dafür auch diesen Inhalt erstellen. Also sprich, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Nur schon diese, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Amazon hat ungefähr über 100 Banner die ganze Zeit live, und die werden dann entsprechend ausgewählt, basierend von deinem Kundenprofil. Das kann sich vielleicht Amazon kann das gut machen, aber wenn ich auch trotzdem ein Milliardenunternehmen, wenn ich eine kleine Marketingabteilung habe, ist es ein unglaublicher Aufwand. Und da sehen wir gerade, also das habe ich jetzt auch gerade letztens auf LinkedIn geteilt, inwieweit das sich dann auch entsprechend noch verfeinern wird. Aber zum Beispiel haben wir gerade eine Integration in ChatGPT erstellt, wo es auch wirklich um die ganze Thematik geht, gewisse Content-Erstellungen auch zu automatisieren. Weil das ist also heutzutage immer noch ein sehr manueller Aufwand, weshalb sich dann Unternehmen mehr auf dieses Thema Produkt-Content als wirklichen Content konzentrieren.
Manuel, jetzt bin ich der Böse. Du hast mir gerade eine Frage weggenommen, weil genau das wollte ich dich gerade fragen.
Du hast mir die Frage vorher nicht geschickt, dann hätte ich nichts gesagt.
Genau das wollte ich nämlich fragen. Also was ist da eure, habt ihr schon Erfahrung damit gesammelt? Denn ich finde es ganz spannend, wenn ich mir eine Bohrmaschine kaufen möchte, mich dann eben von Systemen wie ChatGPT erstmal beraten zu lassen. Und wenn ihr jetzt mir noch sagt, welche Fragen ich ChatGPT stellen soll oder umgekehrt, ihr stellt schon mal prophylaktisch die richtigen Fragen, ist natürlich der Hammer, oder? Was sind da eure Erfahrungen? Was habt ihr da schon mal rumexperimentiert?
Also mit dem Rumeck, man muss jetzt schon ganz ehrlich sagen, wir sind da noch in der Experimentierphase. Der ChatGPT ist auch noch nicht gerade so alt. Ist erst im November 2022 von der OpenAI wirklich released worden. Wir haben auch noch mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel ein Partner von uns, Frazy, die was Ähnliches machen, wo es auch eher darum geht, dass ich dann eben zum Beispiel Subject Lines für gewisse Social Media Posts automatisch mir generieren lassen kann und dann mittels AB-Tests auch im Endeffekt gemessen wird, welches dieser Subject Lines hat Erfolg gebracht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich kann dir im Moment noch keine Erfahrungswerte geben, weil wir sie einfach noch nicht haben. Wir versuchen da einfach top vom Markt zu sein und diese Sachen auch mit reinzunehmen. Aber ChatGPT scheint da wirklich ein recht vielversprechendes System zu sein, dass mir einfach neben dem, dass ich mich mit dem Chat unterhalten kann, mir aber auch hilft bei der Erstellung von editorialen Content, weil das ist einfach ein Riesenaufwandstreiber für viele Marketingabteilungen.
Also ich denke, das ist hochinteressant, dass du diesen zweiten Punkt angesprochen hast. Der eine Punkt eben Erstellung von Content, aber der zweite Punkt ganz konkret, nämlich Erstellung von CTAs, von Call to Actions, von Betreffzeilen und so weiter. Und da glaube ich, steht uns einiges bevor, was in diese Richtung geht. Und ich finde es sehr interessant, dass ihr da jetzt schon dran seid, das auch alles auszuprobieren, zu testen, um zu sehen, wie kann man aus all dem ein sinnvolles Produkt machen. Gibt's zum Thema KI noch etwas, was du loswerden willst, bevor ich zu meiner letzten Frage komme? Und das wäre die Frage, wo geht's überhaupt so hin in Zukunft? Wo geht die Reise der Personalisierung und eben auch der Experience Modeling? Wo geht es hin?
Also nur kurz, Alter, du hast mich gerade gefragt, würde ich gerne noch mal zum Thema KI loswerden. Ja, wichtig da einfach noch einmal, wir sind ja die Firma Bloomage, wir sind ja wirklich als künstliche Intelligenzfirma 2009 gegründet worden. Also wir haben ja auch unsere ganze Search- und Merchandising-Richtung basiert, ja wirklich auf sehr viel künstlicher Intelligenz, die ja auch wirklich durch Milliarden von Suchanfragen, also wir nennen uns da gerne auch ein bisschen, wir sind das Google des Search- und Merchandisings, wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute Such- und KI-Lösung. Aber das ist halt immer der Punkt, Kunde kommt rein, Kundin kommt rein und sucht nach etwas, dass ich dann Revenue optimiert, dem Thorsten, dem Manuel oder wem auch immer das richtige Produkt geben kann. Und das ist einfach mit diesen, wenn du Hunderttausende von Produkten hast, kannst du das fast nur mit KI lösen, weil ansonsten kannst du eine Armee an Mitarbeitern anstellen, die da dann diese ganzen Regeln auch wirklich programmieren. Also das ist das eine. Das andere, was du jetzt gerade gefragt hast, wo geht die Reise hin? Und da komme ich wieder zum Beginn deiner ersten Frage, wie du mich gefragt hast, wo bin ich eigentlich gestartet im Bereich digitales Marketing? Und ich finde es immer doch trotzdem interessant, bin jetzt doch schon seit 20 Jahren hier und ich weiß gar nicht, wie oft man dem E-Mail schon den Tod vorausgesagt hat. Du musst lachen, ich glaube, du hast diese Berichte sicher selber schon so 2000 Mal gesehen. Und ich finde es immer noch interessant, E-Mail ist immer noch einer der Hauptkommunikationskanäle, die meistens heutzutage noch da sind. Unternehmen suchen nach E-Mail-Marketing-Tools. Klar, soziale Medien, alles hat sich das in den letzten 20 Jahren dazu, aber diese Sachen sind immer noch da. Und ich war jetzt auch letztens gerade in der MENA-Region und da hat sich auch das ganze Thema digitales Marketing in den letzten Jahren sehr stark gepusht, weil natürlich die Waren vor Corona sind alle nur in die Läden gegangen. Da war im Endeffekt E-Commerce nix. Jetzt ist es genau umgekehrt. E-Commerce ist massiv gestiegen. Und da habe ich mit einem Head of E-Commerce mal gesprochen. Er hat gesagt, I want to go back to the beautiful basics. Und das finde ich dann im Endeffekt interessant. Ich glaube, man hat sich einfach in den letzten Jahren sehr große IT-Spends angetan, eine Architektur mit unterschiedlichen Systemen aufgebaut, die manchmal für Sachen eingesetzt werden, die sie vielleicht gar nicht, wofür sie gar nicht gedacht sind manchmal. Weil nur weil etwas JavaScript kann, muss ich damit nicht alles damit dann entsprechend machen. Hey. Was wir gerade so ein bisschen sehen, ist so eine leichte Welle der Konsolidierung, Tech-Konsolidierung in diesem Umfeld. Und da geht es natürlich auch darum, wenn ich schon ein System habe, das mir die Kampagne macht, das im Endeffekt die Segmente macht, sollte ich das doch irgendwie durchgängig bis zu dem Punkt, wo der Kunde, die Kundin einen Kauf abschließt, auch wirklich nutzen. Und da sehen wir im Moment schon, dass so ein bisschen dieser Trend in diese Tech-Konsolidierung, aber auch die Beautiful Basics, noch einmal, das E-Mail ist noch lange nicht tot. Ich glaube, das E-Mail wird mich sogar noch überleben. Also das heißt, ich glaube, so ein bisschen Tech-Konsolidierung und zurück zu den schönen Basics, das sind so meine zwei Hauptnarrative, die ich so in diesem Jahr vor mich hertrage.
Manuel, herzlichen Dank für diese vielen Insights und diese spannenden Informationen. Und wir beide haben auf jeden Fall noch genug Stoff für unser nächstes Gespräch. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Das war der Marketingbörse Podcast mit Manuel Tönz, Director of Client Strategy EMEA bei Bloomreach und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.